Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich habe heute die Frau zu Gast, die in der Bundesregierung für ein Thema zuständig ist, das oft als sozialer Sprengstoff oder als eine der großen, der größten gesellschaftlichen Herausforderungen bezeichnet wird. Und worum geht es? Es geht ausnahmsweise einmal nicht um den Krieg, es geht ausnahmsweise einmal nicht um die Transformation im Bereich Energie, wobei ein bisschen auch, es geht um den Wohnungsbau und um eine magische Zahl, um hohe Mieten und zu wenig Neubauprojekte und um die Frage, wie all das eigentlich mit der demografischen Entwicklung zusammenhängt, über die wir ja auch viel sprechen. Ich freue mich sehr auf die Bundesministerin für Wohnung, Stadtentwicklung und Bauen, auf Clara Geiwitz. Liebe Frau Geiwitz, wunderbar, dass das geklappt hat. Sie sind in Berlin.
Genau.
Sie sind in Berlin. Frau Geiwitz, die erste Frage vorab. Diese 400.000 Wohnungen, diese magische Zahl, die 400.000 Wohnungen, die sich die Bundesregierung vorgenommen hat, pro Jahr zu bauen. Woher kommt diese Zahl eigentlich?
Das war die Berechnung des Bedarfs an neuen Wohnungen so in etwa um das Jahr 2020, 2021 herum.
Und es ist auch tatsächlich, habe ich nochmal nachgeguckt, die durchschnittliche Zahl der Wohnungen, die seit 1950 in Deutschland gebaut wurden, sind 405.000 Wohnungen gewesen. Wobei man sagen muss, es gibt da große Schwankungen. Ne? Also wir haben mal im Jahr 1973 sind in Deutschland mal 714.000 Wohnungen gebaut worden. Im Jahr 2009 aber auch nur 195.000. Das heißt, das, was im Moment passiert, diese Schwankungen sind eigentlich normal. Bereuen Sie es heute, dass Sie diese Zahl überhaupt in die Welt gesetzt haben, weil natürlich die Bundesregierung und Sie insbesondere immer daran gemessen werden?
Nö, nee, warum sollte ich?
Weil Sie sie nicht erreichen.
Ja, ich meine, das ist ja immer so, wenn man sich ein Ziel setzt, das macht man ja, weil es wichtig ist, dieses Ziel zu erreichen. Wenn ich jetzt zum Beispiel das 1,5-Grad-Ziel von Paris nehme, wo alle wissen, es wird verdammt knapp, bis fast unmöglich ist zu erreichen, dann können wir jetzt nicht sagen, weil es so schwierig ist, lassen wir es sein. Das, was wir jetzt anfangen, das ist sogar noch eine Schippe drauf. Wir sagen, wir orientieren uns nicht nur an den Zahlen, die wir 2021 als notwendig berechnet haben, die 400.000, sondern wir brauchen eigentlich eine regelmäßige Anpassung dieser Zielzahlen, sowohl für den frei finanzierten Wohnungsbau als auch für den sozialen Wohnungsbau, weil wenn Sie sehen, dass zum Beispiel jetzt natürlich viel mehr Menschen aus der Ukraine leider wegen des Krieges zu uns kommen mussten. Die sind ja in diese 400.000 im Bedarf noch gar nicht berücksichtigt. Und das ist natürlich auf der anderen Seite für mich nicht immer einfach, wenn ein Gespräch damit anfängt zu sagen, wir wollten ja 400.000, jetzt sind es aber nicht geworden. Mhm. Das ändert aber natürlich nichts daran, dass wir alles unternehmen müssen, diesen Bedarf und diese Zahl zu erreichen, weil die Zahlen sind ganz, ganz wichtig für die Menschen, die eine Wohnung brauchen in Hamburg, in Berlin und in anderen Städten.
Ich würde das gerne nochmal verstehen, weil wir reden einerseits davon, dass aufgrund der demografischen Entwicklung die Zahl der Menschen, die in Deutschland lebt, auf jeden Fall nicht steigen wird. Im Idealfall wird sie nicht sinken. Dann nämlich, wenn wir es schaffen, glaube ich, jedes Jahr 400.000 Menschen auch durch Zuwanderung nach Deutschland zu bekommen. So. Warum brauchen wir dann so viel mehr Wohnungen? Weil der Wohnungsbestand, auch das ist eine interessante Zahl, ist ja seit 1950, da wird das, glaube ich, erhoben, von 15,8 Millionen auf über 43 Millionen gestiegen. Also hat sich fast verdreifacht, während in der gesamten Zeit die Zahl der Menschen, die in Deutschland leben, nur um etwa 20% gestiegen ist.
Weil es halt einfach komplizierter ist. Erstens, Ihre Annahme, dass Deutschland ein schrumpfendes Land ist, ist nicht mehr aktuell. Also die Prognosen, die wir im Haus haben, aber auch des Statistischen Bundesamtes, gehen von einem anhaltenden Wachstum aus. Und zweitens ist das Leben natürlich in Deutschland sehr, sehr unterschiedlich. Ich war diese Woche in Hoyerswerda. Da haben sie mehrere tausend leerstehende Wohnungen. Ich war in Nieski in der Nähe von Görlitz. Da haben sie überhaupt gar kein Problem, eine freie Wohnung zu finden. Nur nützt das nur aber einer Familie in Hamburg nicht, wenn ich sage, aber guck doch mal, da wäre noch was Schönes in Halle-Neustadt frei. Das heißt, der Bedarf richtet sich natürlich auch danach, welche Regionen wachsen und welche schrumpfen. Und wir versuchen zum Beispiel durch das Deutschland-Ticket, durch den Ausbau der Digitalisierung, es Menschen auch möglich zu machen, wieder in ihre alte Heimat zurückzuziehen und vielleicht über Homeoffice oder bessere Pendelei nicht mehr unbedingt da zu wohnen, wo ihr Arbeitsplatz ist. Aber trotzdem haben wir ein Auseinandergehen zwischen dem Angebot und dem Bedarf ganz konkret. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass die Leute heutzutage auf viel größerer Fläche wohnen, als das in den 50er Jahren war. Damals hatte jeder Mensch so in etwa 25 Quadratmeter. Heute sind das schon deutlich über 40. Das ist natürlich eine gesellschaftliche Entwicklung, die man auch nicht unbedingt komplett wieder zurückdrehen kann.
Und trotzdem könnte man ja, wenn wir da mal anknüpfen, sagen, Leute, muss jeder, ich glaube, die neue Zahl ist 47 Quadratmeter pro Kopf. Das heißt, wenn man zu zweit in einer Wohnung lebt, hat man schon mal eine 100 Quadratmeter Wohnung. Dass man den Leuten sagt, muss das denn so sein? Müsst ihr auf so großer Fläche leben, was ja auch aus ökologischen Gründen, aus Energiegründen und so eigentlich gar nicht sinnvoll ist?
Ja, ich weiß nicht, wie oft Sie in Hamburg bei Freunden waren und die haben zu zweit eine 100 Quadratmeter Wohnung. Wahrscheinlich nicht so oft oder die haben besonders gute Freunde. Auch hier wieder ganz, ganz vorsichtig an der Warnstandkante. Der Durchschnitt ist da ein ganz schlechter Indikator. Weil wenn wir uns ansehen, wie sich das verteilt, dann werden Sie feststellen, dass in den Großwohnsiedlungen, da wo viele Menschen wohnen, da hat sich der Wohnflächenbegriff überhaupt nicht geändert. Die Menschen leben immer noch auf 25 Quadratmetern. Deswegen ist da zum Beispiel eine Ganztagsschule, eine Bücherhalle so wichtig, damit die Kinder in Ruhe ihre Hausaufgaben machen können. Währenddessen in den Villenvororten die Menschen locker mal pro Person auf 90 Quadratmeter kommen. Der zweite Effekt ist natürlich auch ein Echo von den großen Einfamilienhausphasen dieser Republik. Und in den 70er Jahren haben sich viele ein Einfamilienhaus gebaut für sich und die drei Kinder. 120, 150 Quadratmeter, 5 Leute. Super Ausnutzung der Wohnfläche. Und wenn dann drei Kinder ausziehen, sind dann halt die zwei Eltern alleine auf diesen 120 bis 150 Quadratmetern, weil das Haus nicht schrumpft. Aber weil wir damals halt sehr viel Monostruktur hatten, sehr viele Einfamilienhaussiedlungen, ohne Mietwohnung zum Beispiel, kann dieses ältere Ehepaar jetzt nicht zu Hause wohnen bleiben in ihrer Umgebung, in der gewohnten, und einfach umziehen in eine Mietwohnung, weil da keine ist. Und das müssen wir jetzt zum Beispiel nachholen, dass wir auch mehr altersgerechten Wohnraum haben in den Bereichen, wo Einfamilienhäuser stehen, damit überhaupt die Möglichkeit besteht. Also es ist nicht so, dass die Deutschen jetzt auf einmal riesige Tanzsäle haben an Mietwohnungen, sondern dass das halt daran liegt, dass ganz viel Wohnfläche auch untergenutzt ist.
Sie haben vorhin gerade gesagt, es kommt darauf an, in welche Region man guckt, wie das mit der Wohnungsnot ist. Es gibt immer diese eine Zahl, die, glaube ich, vor allen Dingen die Immobilienwirtschaft vor sich herträgt, die sagt, in Deutschland fehlen 800.000 Wohnungen. Wäre die Wahrheit aber nicht zu sagen, in bestimmten Gegenden fehlen diese 800.000 Wohnungen. Denn wenn man einfach ein Saldo bilden würde, gibt es wahrscheinlich auch relativ viele freie Wohnungen, die nur nicht da sind, wo die Leute wohnen wollen.
Genau, aber das nützt natürlich der Familien.
Natürlich nicht.
Wenn ich dir sage, in Halle steht noch was leer. Deswegen machen wir jetzt eine regionalisierte Abschätzung, um zu wissen, wie viel brauchen wir in welcher Region. Aber auch da, ich komme ja aus Ostdeutschland, ist Demografie kein Schicksal. Wir hatten Abwanderung zum Beispiel in Ostbrandenburg und jetzt haben wir durch die Tesla Ansiedlung auch Zuwachs. Und das wird auch bei Intel in Magdeburg so sein. Das wird in der Gegend von Northvolt ein Riesenfrage, wo die Leute wohnen. Und da müssen wir dann gleichzeitig auch immer unsere Bedarfsprognosen erhöhen.
Können Sie denn schon sagen, wo der Bedarf am größten sein wird und wo er nicht so groß ist?
Ja, das ist ja kein Geheimnis, weiß ja jeder. Also traditionell den schlimmsten Mietmarkt in Deutschland hat München. Da fehlen schon seit Jahrzehnten ausreichende Wohnungen. Und wichtig ist, es geht nicht nur darum zu sagen, wie viele Wohnungen brauche ich eigentlich, sondern es ist auch immer eine Frage, welche Wohnung. Weil gerade bei den jetzigen Baupreisen ist es so, dass sich manch einer natürlich eine frei finanzierte Wohnung überhaupt nicht leisten kann. Dem nützt dann auch eine Wohnung für 16, 17 Euro kalt nichts, sondern der braucht natürlich eine Sozialwohnung, damit die dann auch entsprechend für 6,50, 7 Euro vermietet wird.
Aber nochmal, wenn wir es zusammennehmen, München ist das eine, also die großen Städte, München, Berlin, Hamburg, inklusive Umfeld schon wahrscheinlich, ne?
Ja klar, also wir haben weltweit einen Urbanisierungstrend, das heißt die Menschen ziehen von den ländlichen Gebieten in die Städte, aber wir haben jetzt nach Corona auch eine Tendenz, dass das wieder zurückgeht ein Stück weit. und zwar in die Kleinstädte. Deswegen haben wir jetzt auch eine Kleinstadtakademie gegründet, um die Kleinstädte zu vernetzen und zu untersuchen und zu befördern, was eigentlich gebraucht wird, damit Menschen auch wieder in ihre alte Heimat zurückziehen. Die sind ja häufig einfach nicht weggezogen, weil die irgendwie morgens aufgewacht haben und gesagt haben, ach, hier ist doch nicht schön, sondern weil sie der Arbeit hinterhergezogen sind und da sind sie alle viel, viel flexibler geworden.
Was macht diese Kleinstadtakademie genau? Also die guckt sich die Kleinstädte an. Kleinstädte sind für sie was? So um die 50.000 oder noch kleiner?
Ja, durchaus noch kleiner. Und das ist unsere Untersuchung nach Corona, dass viele sagen, sie wollen halt eine gewisse Urbanität. Das heißt, abends mal ins Restaurant gehen, ins Kino, den Arzt um die Ecke, eine Apotheke erreichbar, eine Schule, ganz wichtig, Kindergärten, Strukturen. Aber ihnen ist vielleicht Hamburg oder München oder Berlin dann doch zu groß, sodass viele auch nach Corona sagen, sie können sich vorstellen, in einer Kleinstadt zu leben und wir machen jetzt eine Leerstandaktivierungsstrategie. Da wird zum Beispiel untersucht, welche Rolle die Bahnanbindung spielt für den Leerstand, weil ich vermute, je besser zum Beispiel eine Stadt mit einem dichten Takt auch angebunden ist an die große Metropole, desto eher sagen die Leute, sie ziehen raus. Dann ist die ganze Frage, wenn ich neue Baugebiete erschließe, sind die in der Nähe von einem Bahnanschluss? Habe ich Mobility Hubs, wo die Leute dann flexibel auch sich einfach Sachen ausbauen können, anstatt sie alle zu besitzen? Ganz wichtig, um eine große Mobilität dann auch zu befördern.
Und kommt hinzu, das erleben wir in Hamburg und Schleswig-Holstein, das ist ganz interessant. Die liegen ja zum Teil wenige Meter auseinander, die Stadtteile beziehungsweise die Gemeinden. Und wenn du aber von Hamburg nach Schleswig-Holstein gehst, dann ist zwar im Zweifel deine Miete günstiger oder du kannst ein Haus noch kaufen, du hast aber keine kostenlose Kita-Betreuung zum Beispiel. Auch das greift dann ja ineinander, ne? Was eigentlich nicht in ihr Gebiet fällt, aber was natürlich für Eltern, die sich entscheiden, aus einer Stadt wie Hamburg rauszuziehen, extrem wichtig ist.
Na, ich sag mal, die Eltern haben ja auch alle eine Stimme bei den Landtagswahlen und da kann man dann sich auch die Partei aussuchen, die beim Thema Kita-Gebühren sagt, ich mache etwas, was die Eltern und die Familien entlastet.
Was sagen Sie der Immobilienwirtschaft, die sagen, uns fehlen in Deutschland 800.000 Wohnungen? Sagen Sie, ja, stimmt, haben Sie recht, ist alles komplizierter, aber grundsätzlich stimmt es?
Also das ist ja etwas, was mich bei Amtsantritt sehr verwundert hat. Es gab keine offiziellen Bedarfsberechnungen. Diese 400.000 ist ja eine Zahl, die aus der letzten Legislaturperiode vom SPD-Wahlprogramm kommt. Und jetzt reden wir ganz viel über die Verbandszahlen von der Immobilienwirtschaft. Und wir haben ja gerade gesehen, das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben gleichzeitig hunderttausende Wohnungen, die leer stehen und diesen Bedarf in den großen, großen Städten. Und deswegen wird mein Ministerium jetzt wieder anfangen, regionalisierte Bedarfsprognosen zu machen, weil so eine große Zahl mit den 800.000 nützt eigentlich wenig. Uns geht es erstmal darum, A, zu wissen, wo wird wie viel gebraucht, insbesondere auch beim sozialen Wohnungsbau. Und dann brauchen wir natürlich auch eine Kapazitätsausweitung der Bauindustrie, weil selbst wenn die in Volllast arbeitet, schafft die momentan nicht viel mehr als 300.000 Wohnungen im Jahr. Und wenn wir auf die 400.000 kommen wollen, brauchen wir zum Beispiel auch seriellen Wohnungsbau wieder in Größenordnung. Weil wenn man sich anschaut, die 700.000 aus den Zeiten von Helmut Schmidt, das war natürlich auch im großen Teil ein serieller Wohnungsbau.
Kommen wir auch gerne nochmal, oder kommen wir gleich mal zu. Serieller Wohnungsbau ist auch so etwas, was Olaf Scholz in Hamburg als seiner Zeit als Bürgermeister immer sehr geprägt hat. Damit das alle verstehen, da geht es eigentlich darum, dass man Wohnungen so baut, dass der Investor mit einem Quadratmeterpreis von maximal was auskommen kann?
Das kommt natürlich sehr auf das Grundstückskosten noch auf Finanzierung. Aber wir haben jetzt zum Beispiel seriellen Wohnungsbau, der fängt an bei 2.600 Euro Herstellungskosten pro Quadratmeter. Da sind sie dann wieder deutlich auch im Bereich, den man frei finanziert vermieten kann.
Und da muss man immer dazu sagen, serieller Wohnungsbau klingt so wie die alten Hochhaussiedlungen früher, also in Hamburg Mümmelmannsberg zum Beispiel. Das ist damit aber nicht gemeint. Serieller Wohnungsbau bedeutet nicht automatisch, das wird jetzt eine ganz hässliche Architektur.
Also ich glaube, erstmal muss man klar machen, in den 70er Jahren, als diese Häuser gebaut waren, waren das sehr attraktive, moderne Wohnungen. Und viele haben lieber da gewohnt mit fließend Wasser und Zentralheizung als in den unsanierten Altbauten. Deswegen verteidige ich auch gerne die Kollegen, die das in den 70er Jahren gemacht haben. Das war damals natürlich die Art und Weise, wie man gebaut hat. Heutzutage würde man Das anders machen, zum Beispiel immer erstmal die Bahn dahin fahren lassen, Schule, Kita, Arztzentrum und natürlich auch immer ein bisschen gemischt benutzter. Also man baut heute einfach nicht mehr, was weiß ich, 100% sozialen Wohnungsbau, sondern man macht einen Drittelmix im besten Fall. Das heißt, ein Drittel Sozialwohnung, ein Drittel preiswerter und eine Drittel dann durchaus teuer oder Eigentum, damit man auch natürlich nicht so Stadtteile für die einen und für die anderen hat. Mhm. Aber die Fragen, wie man die Häuser baut, ist einfach nur die Frage, ist es schnell und billig oder wird es langsam und ist doll?
Und die Tendenz ist eher schnell und billig.
Also wir brauchen natürlich Geschwindigkeit beim Wohnungsbau und wir müssen die Preise senken, ganz klar. Und wir haben jetzt eine Rahmenvereinbarung des GdW. Das ist so eine Art Bestellkatalog. Da kann man sich die unterschiedlichen Wohnungs- und Haustypen anschauen. Und das ist jetzt ja auch nichts, was wir überhaupt nicht kennen. Also gerade im Bereich der Einfamilienhäuser nennt man das Fertighaus. Mhm. Und da kommt keiner und sagt, ich kaufe mir das nicht. Das steht ja noch 100-mal anders in der Republik. Wir sind einfach beim Mehrfamilienhaus da so ein bisschen entwöhnt, das auch vorzuproduzieren. Das wird aber viele Chancen mit sich bringen, weil natürlich die Bauarbeiter den Vorteil haben, dass sie in der Fabrik diese Vorfertigung machen können, unter Dach und bei guten Temperaturen. Und weil die Fertigungszeiten in der Stadt selber dann viel, viel kürzer sind und die Nachbarn nicht so genervt werden.
Sie haben gesagt, die Bauindustrie in Deutschland kann im Moment gar nicht, selbst wenn sie Volllast fahren würde, mehr als 300.000 Wohnungen im Jahr bauen. So, wie realistisch ist dann, dass man dieses 400, wir kommen gleich noch zu den aktuellen Zahlen, dieses 400.000 Ziel innerhalb der nächsten 10 Jahre überhaupt erreicht? Weil diese Kapazität auszubauen in einer Phase, wo ja viele Bauunternehmen sagen, Moment, ich gerade mit welchen gesprochen im Vorfeld, die sagen, ich habe jetzt gerade Kurzarbeit angemeldet, weil ich habe Ruhe und Tiefbau, da passiert im Moment gar nichts. Ich habe keine Aufträge fürs nächste Jahr. Ich bin sehr vorsichtig. Ich finde sowieso keine Mitarbeiter. Wie wahrscheinlich ist es, dass man dann die Kapazitäten um immerhin ja ein Drittel ausbauen kann?
Wir haben jetzt in der Frage gleichzeitig gesagt, dass der Baumensch sagte, er macht Kurzarbeit und er findet keine Mitarbeiter.
Nee, also der eine sagt, er macht Kurzarbeit und genau.
Elend Sie da beschreiben wollen.
Beide, es gibt ja beides. Also ich habe bei dem einen, der eine hat Roh- und Tiefbau, der sagt, ich mache im Moment Kurzarbeit und der andere sagt, das ist ein Tischler, der sagt, ich finde gar keine Leute gerade.
So, also alles zusammengenommen hat die Bauindustrie im letzten Jahr Personal aufgebaut und das, obwohl wir natürlich im Bereich des Wohnungsbaus momentan eine richtige Krise haben. Das liegt vor allen Dingen auch daran, dass wir natürlich als Staat ganz intensiv finanzieren in den sozialen Wohnungsbau. Der Bund gibt da Milliarden, das erste Mal seit vielen Jahrzehnten. Hamburg alleine 750 Millionen. Das ist eine Riesennachfrage und das wird in Hamburg zum Beispiel dazu führen, dass auch der soziale Wohnungsbau anzieht, währenddessen der frei finanzierte Wohnungsbau natürlich nachlässt in der Fertigstellung. Das Zweite ist, die Milliarden, die Volker Wissing in den Tiefbau steckt, die schaffen Nachfrage. Und die Frage ist, schaffen wir die Kapazitätsausweitung? Ja, aber nur unter zwei Voraussetzungen, nämlich die Digitalisierung der kompletten Strecke planen und genehmigen und einen viel höheren Anteil an seriösem Wohnungsbau. Weil Sie können sich vorstellen, wenn die Kapazitäten ausgelastet sind und Sie aber von 300 auf 400.000 kommen wollen, dann müssten Sie ja 33% mehr Personal genau. haben. Das ist äußerst unwahrscheinlich. Das heißt, Sie müssen die Produktivität erhöhen. Nochmal, nicht, dass einer denkt, ich sage, irgendwer ist nicht fleißig auf dem Bau. Aber Produktivität heißt, dass man in der gleichen Arbeitszeit noch mehr Wohnungen schafft. Und das geht nur mit serieller Vorproduktion. Und wir schaffen dafür die Voraussetzungen durch Änderung des BGBs, Gebäudetyp E, durch die Anpassung der Landesbauordnung. Die allermeisten Landesbauordnungen haben jetzt schon die Typengenehmigung, die gegenseitige Anerkennung, wenn ein Haus mal genehmigt ist als Typ, dass das in den anderen Bundesländern anerkannt wird. Das sind die Grundvoraussetzungen. Wir hatten gerade diese Woche eine große Investorenkonferenz zum Thema seriellen und modularen Bauens, sodass auch da ein großes Interesse ist.
Gehen wir mal auf die Zahlen jetzt. Sie verbessern mich immer, wenn ich Quatsch sage. 2023 ungefähr 245.000 Wohnungen gebaut worden. Stimmt das?
Also wissen wir genau. Erst im Mai. Ich gehe davon aus, dass es ein Schlag mehr ist, aber es werden sicherlich unter 300.000 sein.
Jetzt kommt das IFO-Institut und sagt 2024 nur 210.000, 2025 sogar nur 175.000. Deckt sich das mit Ihren Zahlen und Ihren Erwartungen?
Nein, also das, ich gehe davon aus, dass wir stabil bleiben in den Fertigstellungen und aufwachsen im sozialen Wohnungsbau.
Also das heißt, Sie gehen davon aus, für dieses Jahr ungefähr 250.000, nächstes Jahr aber auch wieder ungefähr 250.000.
Nein, also ich gehe schon eher davon aus, dass es dieses Jahr so 270.000 sind, aber genau werden wir das im Mai wissen.
Okay, also tatsächlich, also auch, das heißt, Sie gehen davon aus, dass 2023, damit ich es mal richtig verstanden habe, auch um die 270.000 war und das dann jetzt konstant bleibt die nächsten beiden Jahre.
Ja, so in etwa. Aber wir steigern natürlich jetzt auch nochmal sehr stark die Finanzierung für Studenten- und Azubi-Wohnheime. Da haben wir ein Programm mit 1,5 Milliarden bis Ende 26. Das sind in der Regel Häuser, die relativ schnell fertig werden, sodass wir da auch vielleicht nochmal einen kleinen Aufwuchs sehen.
Und wann könnte dann dieses Ziel von 400.000 realistisch erreicht sein?
Wir haben momentan einen Aufwuchs im sozialen Wohnungsbau. Im Freifinanzierten ist es runtergegangen wegen der stark gestiegenen Zinsen. Da hoffen wir natürlich auf einen weiteren Zinsschritt jetzt im Juni. Und wir haben nochmal die Steuern gesenkt für den freifinanzierten Wohnungsbau über eine spezielle AFA. Und das war ja eine lange Debatte über das Wachstumschancengesetz. Die AFA gibt es jetzt auch, rückwirkend auch für alle schon genehmigten Bauanträge, ganz wichtig, ohne Baukostenobergrenze und ab dem Energiestandard EH 55, also das, was jetzt schon genehmigt und geplant ist. Davon verspreche ich mir, dass viele der Wohnungen aus dem Bauüberhang von 800.000 Wohnungen dann auch jetzt wirklich auf die Straße kommen und realisiert werden. Was momentan noch ein Punkt ist, der sehr, sehr zurückhaltend ist, ist der Bereich Einfamilienhäuser. Da gab es natürlich aufgrund des Zinssprungs erstmal ganz viele, die gesagt haben, sie stellen das zurück. Ich glaube, die allgemeine außenpolitische Unsicherheit hat sicherlich auch nochmal bei vielen dazu geführt, dass man gesagt hat, wir gucken erstmal, wie die Situation gerade mit den Gaspreisen sich entwickelt. Und wir selber haben jetzt nochmal eine Ausweitung der Wohneigentumsförderung auf bestehende Häuser ab Juni vor, sodass ich hoffe, dass wir da auch diese Sparhaltung und die Konsumzurückhaltung, die wir in anderen Bereichen der Wirtschaft ja auch sehen und die momentan das Wachstum bremsen, dass wir das dann auch überwinden.
Gut, das können Sie nur zu einem Teil beeinflussen. Nochmal die Frage, aber wann kommt man in die Nähe von 400.000, wenn das alles wirkt und wenn wir davon mal ausgehen, dass vielleicht auch die Zinsen wieder irgendwie, was für Sparer nicht schön ist, für Zinsen wieder zurückgehen, aber für Hausbauer dann eben auch zurückgehen. Wann kommt man in die Richtung? Eher so Anfang der 30er Jahre oder sogar noch vorher?
Nein, also die Frage ist ja, wie geschieht dieser Kapazitätsausbau? Und ich habe Ihnen ja gerade gesagt, wir haben die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass mit seriellem Wohnungsbau auch die Kapazitäten auf dem Markt vorhanden sind. Es sind jetzt sehr viele Firmen unterwegs, die entsprechende Fabriken in Deutschland aufgebaut haben beziehungsweise aufbauen, die zusammen locker das Potenzial haben für 100.000 zusätzliche Wohnungen. Mhm. Jetzt ist die Frage, kommt dann tatsächlich auch das Interesse der Bauherren und die Finanzierungsmöglichkeit hinzu? Und dann wird das, was ich gerade gesagt habe, es hängt sehr von der wirtschaftlichen allgemeinen Situation und der Entwicklung der Zinsen ab.
Und dann habe ich in der Vorbereitung auf unser Gespräch eine Studie gefunden von Empirica, die sagen, diese ganzen Zahlen sind alle viel zu hoch. Wenn man die Wohnungen da bauen würde, wo sie gebraucht würden, dann bräuchte man in Deutschland in den nächsten Jahren nur 170.000 Neubauwohnungen und ab 2028 sogar nur 160.000 Wohnungen. Den sagen Sie, dann geht ihr davon aus, dass alles irgendwie 100% bedarfsgetreu läuft. Oder sagen Sie, grundsätzlich haben die recht und deshalb haben wir ja auch gerade diese neuen regionalen Untersuchungen gemacht.
Also zum einen dieser ganze Streit, ob nun die 800.000 oder die 180.000 von dem einen Verband oder von dem anderen Institut wichtig sind. Das liegt daran, dass die Vorgängerregierung irgendwann mal aufgehört hat, statische Prognosenberechnungen zu machen, weil sie immer drunter durchgelaufen ist und gesagt hat, das ist ja doof. Es sind lieber gar keine Ziele mehr. Und damit dann hören wir jetzt auf. Wir machen eine neue Berechnung für die aktuelle Leerstandsprognose und wir machen eine Berechnung für die Bedarfe, runtergebrochen, regionalisiert. Aber ansonsten können Sie ja einfach mal das Experiment machen, sich in Hamburg eine freie Wohnung zu suchen. Dann können Sie wissen, ob Empirica recht hat, dass gar nicht so ein großer Bedarf ist oder nicht.
Ja, aber
Die Leute interessiert sich doch ehrlich gesagt nicht wirklich für 3 Minuten dafür, ob es nur 150.000 Wohnungen sind, die fehlen oder 800.000. Die wollen die eine an dem Ort, wo sie wohnen. Und das müssen wir hinkriegen.
Ja, aber dann wird es schwierig, ich sag mal in Hamburg, weil am liebsten würden in Hamburg, glaube ich, alle direkt an der Außenalster wohnen. So, aber das geht nicht.
Das stimmt. Deswegen war ich jetzt gerade am Samstag in Hamburg unterwegs, in Oberbillwerda. Da ist noch Platz und die bauen das sogar dahin, wo schon der Zug hinfährt. Das ist also ganz schlau.
Wobei Hamburg immer ein schlechtes Beispiel ist, weil ja tatsächlich Olaf Scholz damals, das war ja glaube ich 2011, nee nicht was glaube ich, das war 2011, eine seiner ersten großen Maßnahmen war, wir bauen jedes Jahr 10.000 Wohnungen. Ich würde Sie fragen, was ja für viele, die Häuser selber bauen wollen oder Wohnungen selber bauen wollen, immer ein großer Kostenfaktor ist, ist die Grunderwerbsteuer. Und da fragt man sich ja als normaler Mensch, ich ahne, warum das so ist, weil das eine Steuer ist, die in den Ländern und Kommunen bleibt. Aber wäre es nicht vernünftig, die sinnvollerweise auf dasselbe Niveau zu setzen in allen Ländern und dann vielleicht sich nicht Schleswig-Holstein als Vorbild zu nehmen, die mit 6,5% die höchste Grunderwerbsteuer, glaube ich, haben?
Ja, jetzt ist Einkaufen auf die Kreditkarte vom Nachbarn nicht so richtig nett. Deswegen kann ich natürlich verweisen, dass die Länder jederzeit die Möglichkeit haben, die Grunderwerbsteuer zu senken auf 3,5%, wie die Bayern zum Beispiel.
So, genau.
Allerdings nehmen die das Geld natürlich auch und bauen damit Schulen und sanieren die und bezahlen die Lehrer und die Polizisten. Deswegen ist das wie immer im Leben, alles hängt mit allem zusammen und ist im Detail furchtbar kompliziert. Ich glaube, eine Möglichkeit wäre, dass man den Vorschlag von Christian Lindner übernimmt und die Länder sich dem vielleicht etwas öffnen, dass man vor Ort differenzierte Hebesätze hat. Also, dass man vielleicht sagt, wenn die Familie das erste und für die allermeisten auch das einzige Haus in ihrem Leben baut, dann hat man dann reduzierten Grunderwerbsteuersatz. Und wenn das ein professioneller Projektentwickler ist, der kann dann vielleicht auch einen Schlag mehr zahlen.
Aber man könnte, das ist ja ein Steuerungs-, muss man ja sagen, das betrifft Sie jetzt nur sozusagen indirekt, aber man kann ja jedem Land sagen, wenn du ein Problem hast, dass bei dir im Land zu wenig Häuser und Wohnungen gebaut werden, dann guck dir vielleicht auch mal deine Grunderwerbsteuer an. Und ist natürlich schon interessant, dass die in Bayern 3,5% ist und in Schleswig-Holstein, was so von der Struktur her, Flächenstruktur, so ähnlich ist wie Bayern, 6,5%. So, wenn man jetzt die Wahl hätte, würde man sagen, wo baue ich jetzt mein Haus? Wenn man die Wahl hätte.
Ich glaube, Schleswig-Holstein und Bayern unterscheiden natürlich mehr, als dass die einen Berg haben und die anderen mehr. Ich glaube, die Finanzausstattung in Bayern als Geberland ist natürlich eine andere. Und deswegen ist das immer eine ganz schlaue Erkenntnis, dass je geringer die Nebenkosten fürs Bauen sind, desto mehr wird gebaut. Das spricht sehr dafür, dass man die Grunderwerbsteuer möglichst auf 3,5% bundesweit senkt. Allerdings fehlt dieses Geld dann in den Landeshaushalten und deswegen würde das Bayern ein bisschen einfacher fallen als Schleswig-Holstein, weil die Länder hatten natürlich in den letzten Jahren auch massive Investitionsbedarfe und deswegen haben sie eine der wenigen Steuereinnahmen, die sie haben, nämlich die Grunderwerbsteuer nach oben gesetzt. Wie viele Kommunen natürlich auch gesagt haben, es wird extrem viel gebaut, ich muss eine Kita bezahlen, ich muss die Straße erschließen. Und dann haben sie auch noch dem Projektentwickler, dem Bauherrn gesagt, du musst dich daran beteiligen an diesen Kosten, musst die Straße mit erschließen oder musst über einen städtebaulichen Vertrag noch dieses und jenes mitfinanzieren.
Was natürlich.
Das alles in Summe, was das Bauen so extrem teuer gemacht hat. Und da müssen wir jetzt auf allen drei staatlichen Ebenen runter. Der Bund muss seine Standards und Vorschriften senken. Die Länder müssen gucken, wie sie auch die Grunderwerbsteuer nach unten kriegen. Und die Kommunen müssen auch wissen, dass man heute nicht mehr so eine Rentabilität hat im Baubereich, dass man diese ganzen Nebenkosten mittragen kann, über städtebauliche Verträge noch dieses und jenes mitmachen.
Und man darf ja nicht.
Ist natürlich dann Geld, was in den Kommunen und in den Ländern fehlt. Deswegen mache ich mir da jetzt keinen schlanken Fuß und sage, ja, die Länder sollen halt einfach mal zusehen, wie sie es sinken.
Aber man muss ja dazu auch immer sagen, das wird ja immer von Länderseite oder Kommunenseite verschwiegen so ein bisschen. Durch die extrem hohen Kosten, durch die extrem hohen Preisanstiege beim Hausbau und beim Verkauf von Häusern in den vergangenen Jahren, davon hat ja der Staat mit der Hilfe der Grunderwerbsteuer auch überproportional profitiert. Also ist ja nicht so, dass da in den vergangenen Jahren weniger Geld reingekommen ist, sondern da ist ja viel, viel, viel mehr Geld reingekommen, weil es was anderes, wenn du eine Grunderwerbsteuer kriegst auf ein Haus, was 500.000 Euro kostet oder 1 Million. Richtig?
Ja, sicher, aber wenn deine Familie mit 3 Kindern einzieht und sie deswegen einen Kindergarten mit ein paar neuen Erziehern, die sie nicht haben, errichten müssen, dann ist das, also das ist alles nicht so ganz einfach. Das hat auch seinen Grund, dass die Steuern in den Ländern angehoben wurden. Sie mussten noch Corona finanzieren. Die Länder mussten ganz viele Kultureinrichtungen und anderes über Corona finanzieren, die dann weniger Einnahmen hatten. Also ich würde den Kollegen jetzt nicht unterstellen, dass sie sich das nicht auch sehr, sehr schwer machen, weil sie natürlich den einfachen Zusammenhang Grunderwerbsteuer hoch, Einfamilienhaus teurer, das haben die auch schon verstanden.
Genau. Aber trotzdem, das finde ich ja gut, dass auch Sie darauf hinweisen, dass es sinnvoll wäre, wenn es eine einheitliche Grunderwerbsteuer gäbe. Schlicht auch, weil dann die Leute, weil man es einfach auch dann verstehen könnte. Man versteht nicht, dass die Unterschiede so groß sind. Wo ich Sie gerade da habe, darf ich Sie natürlich nicht weggehen lassen, um nochmal ganz kurz über Olaf Scholz ein bisschen zu sprechen. Und zwar, weil Sie ja diejenige waren, die, wir erinnern uns alle, mit ihm angetreten sind, SPD-Parteivorsitzende zu werden, zusammen. Dann knapp gescheitert sind an Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken. Und was wir uns ja immer alle gefragt haben, und da würde ich gerne wissen, was Sie damals gedacht haben, als das dann so war und dann die Enttäuschung groß war, wahrscheinlich bei Olaf Scholz genauso wie bei Ihnen, vielleicht bei Olaf Scholz noch stärker, weil ich weiß, ich habe ihn 5 oder 6 Tage vor dieser Wahl erlebt und habe ihn selten so euphorisch erlebt. Das war, glaube ich, das einzige Mal, dass Olaf Scholz anwesende Journalisten umarmt haben, und das will wirklich etwas heißen. Hätten Sie damals damit gerechnet, dass die ganze Geschichte so ausgeht und dass Sie wenige Jahre später, der eine ist Bundeskanzler und Sie sind dann Bundesbauministerin?
Also, dass Olaf Scholz Bundeskanzler wird, da hatte ich schon eigentlich ziemlich lange den Eindruck, dass das passieren kann. Mhm. Deswegen hatte ich damals ja auch seine Kandidatur unterstützt zum Parteivorsitz, dass ich Bauministerin werde. Und das hatte ich ehrlich gesagt nicht auf dem Zettel.
Aber dieses, also, weil ich hätte damals gedacht, als jemand, der ihn lange und gut kennt, habe ich gedacht, oh, macht er jetzt einfach nach dieser Niederlage, mit der er, glaube ich, nicht gerechnet hat, einfach so weiter wie bisher? Hätten nicht 9 von 10 Politikern gesagt, Leute, wenn ihr mich nicht wollt, dann kommt, dann lasse ich's?
Ich glaube, ehrlich gesagt, das muss man ja immer in der jetzigen Situation sehen. Man vergisst das sehr schnell. Wir hatten damals ja eine große Koalition, die zustande gekommen ist, nachdem das mit Jamaika geplatzt ist, weil Frau Merkel das mit der FDP nicht hingekriegt hat. Hm. So, und dann gab es ja diese überraschende Wahl von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, und es gab dann erstmal so eine Phase, wo man nicht wusste, was macht das jetzt eigentlich mit dieser Regierung. Und da ist man dann immer beraten, dass man in so einer Situation dann auch guckt, was ist eigentlich das Beste für den Staat, und nicht, habe ich jetzt Bock oder habe ich jetzt keinen Bock. Wenn das der Maßstab wäre, hätten wir wahrscheinlich regelmäßig Neuwahlen. Das soll nicht sein. Also insofern kann man auch in der Politik nicht sein eigenes Seelenleben zum Maßstab der Entscheidungen nehmen, sondern man muss mal gucken, was für den Staat das Sinnvolle ist.
Seelenleben ist ein gutes Wort dabei. Sie sehen Olaf Scholz viel öfter. Ich sehe ihn so alle Vierteljahr mal und habe so im Kanzleramt sehe so eine Entwicklung, dass ich denke, also am Anfang hat man ihm schon angemerkt, dass was dieses Amt bedeutet und natürlich durch den Krieg und so weiter. Mit jedem Monat, der vergeht, und bis heute habe ich das Gefühl, er wird immer fröhlicher. Neulich gab es einen großen Text im Spiegel, 4 Seiten, warum ist der Kanzler so fröhlich? Auf TikTok ist er neuerdings, da wirkt er auch ganz fröhlich. Das passt nicht immer zu dem, was über die Ampel berichtet wird. Oder ist die Stimmung in der Ampel viel besser, als das in der Außendarstellung dann manchmal so beschrieben wird?
Also ehrlich gesagt, als wir ins Amt kamen, hatten wir eine lebensgefährliche Pandemie. Mhm. Das war das, was, glaube ich, das Lebensgefühl von ganz vielen, und zwar nicht zum Guten, geprägt hat. Und ich glaube, wir jetzt erst so richtig kapieren, was das mit uns und unserem Gemüt und unseren Mitmenschen und der Gesellschaft gemacht hat. Und das wird auch noch ziemlich lange, glaube ich, bei vielen als Rucksack mitlaufen. Und dann hatten wir diesen furchtbaren Überfall von Putin auf die Ukraine und dann eine Gassituation, wo wir nicht wussten, ob wir Teile der deutschen Industrie und der Wohnungen ordentlich sicher und warm durch den Winter bekommen. Und dazu ist jetzt sozusagen die Situation, dass wir ab und zu mal ein bisschen Zingerhakeleien haben, natürlich einigermaßen überschaubar schwierig.
Aber trotzdem, die Lage ist ja nicht besser geworden. Und trotzdem hat man den Eindruck beim Kanzler, seine Stimmung ist eigentlich deutlich besser als vor einem Jahr, vor zwei Jahren und vor allen Dingen natürlich direkt nach Beginn des Krieges, was verständlich ist.
Ehrlich gesagt, wir haben eine furchtbare außenpolitische Situation in der Ukraine und wir haben eine furchtbare außenpolitische Situation im Nahen Osten. Aber wir haben die Pandemie hinter uns gelassen und wir haben, was uns ziemlich wenig Leute zugetraut haben, uns innerhalb von absolut kurzer Zeit von russischem Erdgas unabhängig gemacht und sind jetzt wieder auf einem, wenn auch noch kleinen, aber Wachstumspfad mit sehr, sehr guten Aussichten. Und insofern ist das vielleicht auch ein Grund, warum Olaf Scholz jetzt manchmal ein bisschen fröhlicher ist als letztes Jahr.
Volker Wissing war in diesem Podcast auch bereits zu Gast und hat dann von seinen ganzen Projekten gesprochen und gesagt, das große Problem, und da würde ich gerne wissen, ob das auch ein, was heißt Problem, aber für Sie ist, sagt er, wir stoßen jetzt ganz, ganz viele Sachen an, deren Auswirkungen erst in 5 oder in 10 oder vielleicht in 15 Jahren zu spüren sein werden. Und dann wird man, wenn man zurückblickt auf diese Zeit, sagen, oh, war doch gar nicht so schlecht, wie wir dachten. Davon haben wir dann aber im Zweifel nichts mehr. Als Politiker, als im Moment amtierende Ministerinnen und Minister.
Ja, ist so.
Und trotzdem macht man das dann, weil man sagt, das ist die Alternative ist...
Naja, ich meine, das ist ja immer irgendwie das Schicksal der Sozialdemokratie. Das war bei Helmut Kohl auch so, dass die Leute den Eindruck hatten, das war ein verdienter Kanzler der Einheit, aber auf die Herausforderungen der Zukunft wird er uns nicht mehr einstellen können. Und Gerhard Schröder hatte dann eine Situation mit einer Massenarbeitslosigkeit und absolut ruinierten Staatsfinanzen und musste dann mit den Reformen natürlich einen hohen Preis für die Sozialdemokratie zahlen, der aber natürlich auch Deutschland wieder auf den Wachstumspfad gebracht hat. Und in den letzten Jahrzehnten unter Angela Merkel ist natürlich auch nicht unbedingt jede Reform im Bereich der Digitalisierung, die notwendig gewesen wäre, intensiv angepackt worden. Wir haben den Ausbau der erneuerbaren Energien, wo Gerhard Schröder schon mal den Grundstein gelegt hatte, auch stark vernachlässigt. Und deswegen sind wir jetzt wieder in einer Reformphase, wo es am Anfang immer ein bisschen kracht und wo ich mir aber sehr, sehr sicher bin, dass wir in 10 Jahren sagen, das waren sinnvolle und gute Investitionen, wenn ich jetzt alleine an den Bereich des Aufbaus der Chipindustrie denke, an alles, was Karl macht, auch im Bereich des stärkeren wissenschaftlichen Nutzbarmachung von Gesundheitsdaten für den Aufbau auch der Pharmaindustrie in Deutschland. Also da passiert gerade viel, was uns in die Lage versetzen wird, auch ein Geschäftsmodell für die Zukunft zu entwickeln.
Absolut, aber das Unbefriedigende ist dann ja aus SPD-Sicht oder aus der Sicht der jeweiligen Kanzler, dass man so ein bisschen so einen Boden bereitet dafür, dass dann sozusagen die nächste Ära Kohl-Merkel wieder beginnt, von der die SPD dann aber nichts hat.
Also die SPD ist ja diejenige Partei, die schon historisch ganz, ganz oft immer dann eingesprungen ist, wenn es notwendig war und nicht zuerst geguckt hat, ob es ihr nützt. Ich erinnere an das Beispiel, Merkel kriegt das mit Jamaika nicht hin. Die SPD hat nur wirklich keine Lust mehr auf eine GroKo und macht es dann. Auch weil es natürlich ein so großes Land wie Deutschland nicht in einem Zustand hat, wo alle Parteien sagen, das ist mir jetzt gerade zu anstrengend, will ich nicht. Mhm. Also deswegen, das ist der Maßstab ist ja immer, wie geht es dem Volk? Dafür sind Parteien da, insbesondere die SPD sieht sich da immer in einer großen Verantwortung. Und als Bauministerin ist das jetzt für mich auch keine erschütternde Erkenntnis, dass wenn man ein Haus fördert, damit es zum Beispiel im sozialen Wohnungsbau entweder mehr gibt und nicht schrumpft wie in den letzten Jahrzehnten, dass das ein paar Jahre dauert, bis die ersten Mieter einziehen. Das muss man immer mit berechnen, das weiß aber auch jeder.
Das weiß jeder. Zum Abschluss eine Frage, die in diesem Podcast kursiert, seit es ihn gibt, also seit dem ersten Tag, also seit 2021 und die insbesondere viele Journalistenkolleginnen und Kollegen stellen und ich immer dann dagegen wette, ist die Frage, wie lange hält die Ampelregierung? Meine These war immer, die Ampelregierung hält bis zum Herbst 2025, wenn die neue Wahl ist, weil es gibt keine Gründe, diese Regierung vorher platzen zu lassen. Viele Kollegen rechnen jetzt damit, dass spätestens nach den Haushaltsberatungen das dann doch nochmal eng werden könnte. Ihre Einschätzung?
Ja, das ist jetzt auch wieder so ein verkürzter Blick der Journalisten, die sich ja nicht über Inhalte in den Kopf machen und sagen, das ist richtig und das ist falsch und das könnte man anders machen, sondern die entweder über Personen oder über Verfahren reden, weil das ist irgendwie gerade gut und einfach zu beschreiben. Aber das müssen die selber wissen. Ansonsten verweise ich einfach mal darauf zu gucken, was letztes Jahr passiert ist. Da hatten wir eine absolute überraschende, harte Entscheidung aus Karlsruhe und mussten den 24er-Haushalt nochmal machen innerhalb von kurzer Zeit und haben es hingekriegt. Und zwar, was das parlamentarische Verfahren anbelangt, absolut ruhig und im guten Miteinander. Und das in einer absoluten Ausnahmesituation. Und jetzt sind wir in einem normalen Haushaltsverfahren. Das fängt immer damit an, dass der Finanzminister sagt, das Geld ist alle. Dann sagen die Ministerien, das kann nicht sein. Das ist so wichtig, dass wir ganz viel Geld haben für dieses und jenes und hast du nicht. Dann streitet man sich eine Weile. Und zum Schluss hat man einen Haushaltsentwurf.
Und heißt, das geht alles gut? Und die Ampel beruhigt sich und der Wahlkampf ist dann heute in einem Jahr.
Alle Archive der Welt gucken, die Haushaltsaufstellungsverfahren sind immer so. Am Anfang guckt der Finanzminister grimmig und sagt, diesmal ist wirklich kein Geld da. Dann sagen alle Fachminister, aber das kann nicht sein, es ist wirklich diesmal besonders notwendig. Und am Ende gibt es einen Entwurf, dem in der Regel die Kollegen alle im Kabinett zustimmen.
Wir werden das beobachten. Liebe Frau Geiwitz, ich weiß, Sie müssen weiter. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich so lange Zeit genommen haben.
Sehr gerne.
Vielen, vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.